Das Thema, das mir für heute Abend gestellt wurde, ist 70 Jahre Israel und dann die, ich sage jetzt mal, Einschränkung des Heilige Land. Und das Heilige Land war in Anführungsstrichen gesetzt, erwählt, umkämpft, ersehnt. Da könnte ich jetzt die ganze Nacht drüber reden. Ich müsste zunächst mal die Begriffe definieren, fragen, was dahinter steht. Ich möchte Ihnen einfach ein paar Gedankenanstöße geben. Und das, was jetzt Fokus Jerusalem genannt wurde, es gibt schriftliche Sachen, zum Beispiel von den sächsischen Israel-Freunden, wo dann schriftliche Dinge erscheinen von mir. Ich sage Ihnen mal vorweg, was mein Anliegen ist. Mein Anliegen ist nicht, Sie in eine bestimmte Meinung hineinzupressen und da müssen Sie alle meiner Meinung sein. Sondern mein Anliegen ist, dass wir die Stereotypen, die Klischees, die Vorurteile, die vielleicht Verzerrungen, die wir im Blick auf das Land Israel haben, dass die, ich sage jetzt mal, auf den Tisch kommen, dass wir die Realität dort vor Ort besser verstehen. Da könnte ich jetzt bei der Einleitung, bei den Vorrednern anfangen. Es ist so eine Sache, die klang auch vorhin wieder an, dass Israel so ein junges Land ist. Der Staat Israel, ein junger Staat. Habt ihr sowas schon mal über die Bundesrepublik Deutschland gehört? Warum wird bei der Bundesrepublik Deutschland nicht gesagt, sie sei ein junger Staat? Machen wir was ganz Einfaches. Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet? Weiß es jemand? 1949. Und wann wurde der Staat Israel gegründet? 48. Also der ist älter. Der ist älter als die Bundesrepublik Deutschland. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber der Staat Israel wurde durch verschiedene Kriege hin wie her in seinen Grenzen verändert. Stimmt. Wer wurde später zuletzt in seinen Grenzen verändert? Geht dieses Spiel mal weiter. Sagt irgendwas, was ihr wollt. Bis hin zu dem, dass er sagt, ja, aber die Deutschen waren vor den Juden in Deutschland. Und wenn ihr exakt historisch vorgeht, dann werdet ihr merken, dass Juden in Deutschland 100 Jahre vor den Deutschen historisch nachweisbar sind. Dass die Germanen vorher da waren, also vor der Schlacht im Teutoburger Wald, das ist der früheste historische Nachweis für Deutsche in Deutschland. Dass Deutsche vorher da waren, das glaubt ihr, das wisst ihr aber nicht. Die können ja auch von irgendwoher gekommen sein. Also ich sage das jetzt nicht, um sie auseinanderzunehmen, ja. Der Punkt ist, wir haben ganz viele Dinge, die wir so selbstverständlich mit uns rumtragen. Und wenn wir dann mal hergehen und sagen, jetzt bringen wir mal einen Beleg dafür, dass diese Aussage, der Staat Israel ist ein junges Land und das im Vergleich zum alten Land Deutschland. Ihr könnt, wo auch immer ihr anfangt, merkt ihr, ups, da bin ich ja irgendwelchen Klischees aufgesessen. Jetzt nehmen wir mal das Land Heiliges Land. Was bedeutet das Heiliges Land? Das war jetzt die Sache. Ja, ich meine, das ist so ein Begriff. Ich sag Ihnen ganz klar, wann wir diesen Begriff verwenden. Zum Beispiel gibt es Journalisten, die haben als auf ihrer Visitenkarte stehen, dass sie in Jerusalem wohnen und dann haben sie drunter stehen Heiliges Land. Das sind diejenigen, die wollen sich politisch nicht outen. Die wollen weder aufschreiben Israel noch palästinensische Autonomie oder Palästina. Ja? Da schreiben sie Heiliges Land hin. Was bedeutet heilig? Heilig, das ist, dass es jemandem heilig ist. Wem ist dieses Land heilig? Sie kommen jetzt gleich an den Juden und den Palästinensern. Nehme ich sie mit und lassen sie uns mal die Realität ansehen und sie werden merken, da gibt es zwar zwei Völker, die erheben irgendeinen Anspruch auf dieses Land, die erwecken den Anschein, wenn sie da kommen, als bräuchten sie dieses Land, aber beide machen mit diesem Anspruch dieses Land kaputt. Die benehmen sich wie, ich sage jetzt keinen Vergleich, das wäre Beleidigung bestimmter Tierarten, ja, also und beschmutzen das Land, verschmutzen das Land, sie zerbauen das Land. Idiotisch. Wem ist das Land heilig? Wie kommt ihr dazu, das heilig zu nennen? Jetzt kommt der Begriff, dass es erwählt sei. Erwählt. Soll ich weitermachen? Also ich möchte Ihnen einfach so ein paar Denkanstöße, das ist als Journalist immer gefährlich, wenn man so Denkanstöße macht. Kürzlich kommt jemand aus dem Schwarzwald und von einem, ein Leiter von einem großen Werk, der mich für nächstes Jahr als Redner bestellt hat. Und dann sagt er ganz offen, Johannes, ich weiß nicht, wie viel Johannes Gerloff ich meinen Zuhörern, meinen Spendern zumuten kann. Dann sage ich, was ist denn dein Problem? Ja, sagt er, da kommt kürzlich einer und sagt, wir wollen keine Provokation, wir wollen keine, also nicht zum Nachdenken angeregt werden, wir wollen Bestätigung. Das ist eine Sache, stimmt übrigens, wenn man darauf achtet, wo bekomme ich am meisten, also welche Zeitung verkauft sich am besten, das ist die, die am besten bestätigt, die meisten Menschen. Also wo man das Gefühl hat, wenn man einen Artikel liest, ha, habe ich es doch schon immer gesagt. Ich möchte es ganz klar sagen, ich wünsche mir, dass wir in Deutschland mehr diskutieren. Ich wünsche mir, dass wir mehr ins Fragen kommen. Und Sie haben das vorhin schon gemerkt im Gespräch zwischen Uta Windisch und mir, dass da unterschiedliche Beobachtungen sein können. Ich möchte Sie zum Beobachten anreizen. Wenn Sie nach Israel kommen, ich hoffe, Sie kommen bald wieder, ich möchte Sie zum Fragen anreizen, weil in diesem Land vieles widersprüchlich ist, weil vieles nicht einfach zu verstehen ist. Und weil Lösungen, die natürlich alle wollen, weit, weit weg sind. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass dieses Land erwählt ist, wer hat es erwählt? Wer hat dieses Land erwählt? Oder nehmen wir einmal, um auf ein Zentrum dieses Landes zuzugehen, die Stadt Jerusalem. Da spricht man ja dann sehr schnell davon, dass das die Stadt der drei großen Religionen ist. Das hat zuletzt der Herr Trump gesagt. Wenn es der Trump sagt, dann stimmt das natürlich. Ja? Das ist einer der Punkte, wo sich unsere Zeitungen unter Herrn Trump einig sind. Die Stadt der drei großen Religionen. Ich möchte es Ihnen mal ganz platt sagen. Diese Stadt und das Land drumherum hat sich einer erwählt, nämlich der lebendige Gott. Und für die Menschen, die damit zu tun haben, ist dieses Land unangenehm. Ist diese Stadt problematisch? Und vergessen Sie mal Ihre vorgefassten Meinungen, das, was Sie schon immer geglaubt haben. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wo ich anpacken soll. Ich war vor ein paar Jahren dabei, als im israelischen Parlament in der Knesset darüber beraten wurde, wie können wir unseren jungen Leuten Jerusalem lieber machen. Und da wurden Zahlen genannt, da wurde, glaube ich, gesagt, dass über 70% der im Lande geborenen Israelis das erste Mal in ihrem Leben nach Jerusalem kommen, wenn die Armee sie dazu zwingt. Sprich, wenn sie in der Armee sind und wenn sie dann per Armeeprogramm während ihrer Rekrutenzeit einmal nach Jerusalem müssen, dann kommen sie zum ersten Mal hin. Die Eltern bringen sie nicht dorthin. Und da tauchten dann plötzlich Fakten auf, als die Parlamentsabgeordneten darüber beraten haben, wie bringen wir das jüdische Volk dazu, dass sie mehr nach Jerusalem kommen. Da tauchten Fakten auf, dass David Ben-Gurion 1949 Jerusalem zur Hauptstadt erklärt hat, zur Hauptstadt des Staates Israel. Übrigens, Israel hatte nie eine andere Hauptstadt. Jerusalem war von Anfang an die Hauptstadt des Staates Israel. Und David Ben-Gurion hat diese Stadt zur Hauptstadt erklärt gegen den Willen seiner Regierung. Sein damaliger Außenminister Moshe Sharet ist sogar zurückgetreten und David Ben-Gurion, so in alter stalinistischer Manier, hat diesen Rücktritt einfach ignoriert und hat gesagt, es gibt heute Wichtigeres. Reiß dich zusammen, wir haben gerade unseren Unabhängigkeitskrieg zu kämpfen. Da kannst du dich nicht mit solchen Nebensächlichkeiten abgeben. Als im Sechstagekrieg 1967 Moshe Dayan als Verteidigungsminister Jerusalem eingenommen hat und ein paar Israelis die Flagge, die israelische Flagge über dem Felsendom wehen haben lassen, hat Moshe Dayan gesagt, runter mit dieser Flagge. Sein Generalstabschef Yitzhak Rabin war seiner Meinung. Und sie haben diese vorwitzigen Soldaten zurückgepfiffen und Moshe Dayan, Sie können es im Internet nachlesen, wird zitiert mit den Worten, was soll ich mit dem Vatikan, der macht nur Ärger. Wollen Sie mehr Hinweise haben? Jetzt sagen Sie, aber das jüdische Volk kommt doch zurück in dieses Land. Warum kommt es zurück in dieses Land? Da komme ich jetzt rutschig schon etwas zum Ersehen drüber, ja? Ich habe es vor ein paar Jahren miterlebt, dass auf einer Sicherheitskonferenz in Herzliya, also es ist so etwas Ähnliches wie eure Münchner Sicherheitskonferenz hier, wo so alles, was Rang und Namen hat im Sicherheitsbereich, im politischen Bereich, sich trifft. Ja, so von, da finden Sie die ganzen Generalstabschefs und Geheimdienstler und Politiker natürlich. Ja, und in dieser Sicherheitskonferenz, Journalisten sind manchmal zugelassen, in dieser Sicherheitskonferenz in Herzliya, neben Tel Aviv, etwas nördlich von Tel Aviv, ich glaube, der Joschka Fischer war damals dabei, ist jetzt ein Politiker, ich weiß noch, dass ich den tschechischen Botschafter damals gesehen habe. Also solche Leute waren dabei, da taucht plötzlich der damalige Oberrabbiner Rabbi Israel Meir Lau auf. Der Mann ist eine Persönlichkeit. Und er tritt ein und dann sagen die Organisatoren der Konferenz, Herr Lau, Rabbi Lau, bitte kommen Sie, Sie haben das Wort. Und dann macht er etwas, das geht so in der Linie, wenn der Herr Netanyahu zum Bibellesen aufruft. Ja, also Rabbi Meir Lau ganz selbstverständlich tritt vor und hält den Leuten eine Bibelarbeit. Und zwar hält er eine Bibelarbeit zu dem Vers aus Jesaja 60, Vers 8, wo es heißt, wer sind jene, die wie eine Wolke getrieben werden? Und wer sind die, die wie die Tauben zu ihren Schlägen fliegen? Jetzt würde ich ja gern Pfarrer aufrufen und sagen, komm, Bibelarbeit her, so aus dem Stegreif, zu diesem Spruch. Es war faszinierend, wie Rabbi Meir Lau dann und die Politiker waren und die Sicherheitsexperten waren gebannt, wie er gesagt hat, das ist das Volk Israel. Und wenn ihr verstehen wollt, wie sie hierher ins Land zurückkommen, die kommen wie Wolken getrieben. Eine Wolke hat keine Eigeninitiative. Die wird vom Wind hingetrieben und bleibt dann an irgendeinem Berg hängen und regnet sich ab. So sind die meisten, die überwältigende Zahl der Juden, die heute im Land Israel sind, gekommen. Ich denke an Geschichten, über die ich geschrieben habe, zum Beispiel von tschechischen Juden, die von den Nazis verfolgt wurden, die in Konzentrationslager gekommen sind. Und nach dem Krieg, wo wollten die hin? Die wollten nach Hause. Und dann sind sie zurückgegangen nach Tschechien. Und Sie wissen, also ich treffe heute solche Leute, das sind Tschechoslowaken. Ich frage mich, Tschechoslowaken gibt es doch eigentlich seit einigen Jahrzehnten nicht mehr. Ja? In Israel gibt es noch Tschechoslowaken. Das sind meistens jüdische Menschen, die aus dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei kommen und deren Muttersprache Deutsch ist. Und warum sind die in Israel gelandet? Nicht, weil sie glühende Zionisten waren, sondern weil sie nach dem Krieg zurückgekommen waren nach Tschechien und dann wurden sie durch die Beneš-Edikte als Deutsche aus Tschechien vertrieben. Wissen Sie, dass es Pogrome gab in Polen nach dem Holocaust? Diese Leute sind nicht freiwillig gekommen, die wurden geblasen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, um das heutige Israel zu verstehen. Die arabischen Juden nach dem oder während des Befreiungskrieges in den Jahren 1948 bis 1952 fand zwischen Israel, dem heutigen Israel, und der arabischen Welt ein Bevölkerungsaustausch statt. Es gab damals ungefähr 600.000 bis 800.000 arabische Flüchtlinge aus Israel, aber es gab mehr als 1 Million Juden aus arabischen Ländern, die in arabischen Ländern, aus arabischen Ländern verschwunden sind. Und die meisten von denen sind nach Israel gekommen. Es gab Pogrome in der arabischen Welt, nicht erst mit der Entstehung des Staates Israel, sondern schon in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Diese Menschen sind nicht freiwillig gekommen, die sind getrieben worden. Und dann gibt es natürlich noch die Zionisten. Und das sagt Rabbi Meir Lau, und das ist interessant, wenn Sie heute nach Israel kommen, Sie können das feststellen. Da sagt Rabbi Meir Lau, die sind wie die Zugvögel. Das sind diejenigen, die etwas vorantreiben mit hoher Motivation. Aber die Motivation ist nicht etwa rational bestimmt, die ist instinktiv. Ein Zugvogel weiß ganz genau, er muss jedes Jahr losziehen zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Warum er das machen muss, fragen Sie mal einen Zugvogel. Kein Schimmer, er weiß nur das. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn wir sehen wollen, warum dieses Land erwählt ist, das ist nicht, dass das jüdische Volk hier sich etwas erwählt hat und von einem erwählten heiligen Land träumt. Da passiert etwas, das ganz eigenartig ist. Ganz eigenartig. Jetzt sagen Sie aber, die Moslems, die haben es doch erwählt. Haben Sie es tatsächlich erwählt? Ich habe kürzlich jetzt in diesen Tagen, wo ich unterwegs bin, hat irgendjemand mal einen Trailer vorher laufen lassen, wo er ein Bilder vom Heiligen Land gezeigt hat. Und dann gibt es da ein Bild in diesem Trailer, das Sie wahrscheinlich alle kennen, irgendwann im Fernsehen gekommen, wo zigtausende von Muslime auf dem Tempelberg in Jerusalem beten. Und da müssen Sie jetzt die Ausrichtungen kennen, wohin die beten, um zu verstehen, was da gezeigt wird. Das ist ganz offensichtlich vor den Augen der Welt. Sie müssen sehen, dass Körpersprache im Nahen Osten sehr wichtig ist. Wer war schon mal in Jerusalem? Das waren doch einige, ja. Sie waren an der Klagemauer, an der Westmauer. Haben Sie gesehen, wie orthodoxe Juden dort weglaufen? Also wenn das jetzt hier vor mir, da wo jetzt die Flagge ist, ja, die Westmauer ist und ich ein orthodoxer Jude bin, ich habe hier gebetet und ich laufe jetzt weg, ich drehe mich nicht einfach rum. Wie laufen die weg? Rückwärts. Weil man etwas Heiligem niemals den Rücken zukehrt. Es wäre respektlos. Und für Araber ist das höchst wichtig. Sitzt wieder einer so vor mir, genau richtig, ja. Wenn einer als vor einem Araber so sitzt und ihm diffus, ja, lacht das nette Mädchen neben dir nett an, du beleidigst sie nämlich gerade zutiefst, ihr die Fußsohle zu zeigen, sie zeigt sie zurück, ja. Das ist so schlimm, wie wenn man in Deutschland einem wirklich die Hose runterlässt und den Hintern zeigt. Das ist obszön. Und Araber sind da höchst empfindlich. Also am besten ist, wenn Sie mit Arabern zu tun haben, Sie schlagen die Beine gar nicht übereinander. Und Sie setzen sich einfach so hin. Diese Körpersprache-Dinge sind im Nahen Osten ganz extrem wichtig. Jetzt müssen Sie eines wissen, in Sure 2 im Koran sagt Mohammed seinen Nachfolgern, dass Allah auf die Gebetsrichtung, auf Arabisch Qibla, achtet. Und dass er die wahrhaft Gläubigen an der Gebetsrichtung erkennt. Und er sagt das, weil er die Bibel kennt. Und er weiß genau, dass die Leute des Buches, die Leute der Bibel, beten in eine bestimmte Richtung. Weil der König Salomo das schon so gesagt hat. Und weil die Bibel so ausgerichtet ist, dass derjenige, der etwas vom lebendigen Gott weiß, in Richtung Jerusalem betet. Und jetzt droht der Prophet Mohammed seinen Nachfolgern Höllenqualen an, wenn seine Nachfolger, steht schon im Koran, so beten sollten wie die Juden und die Christen, nämlich in Richtung Jerusalem, Ich hoffe bloß, Ihre Kirchen sind richtig ausgerichtet, sonst müssen Sie die morgen abreißen und neu aufbauen, ja? Also, jetzt habe ich mich schon reingeritten, okay? Also, aber achten Sie mal drauf, Muslime beten in Richtung Mekka. Und das verstehen wir hier nicht, aber jeder Orientale versteht, was Muslime von Jerusalem halten, wenn sie fünfmal am Tag auf ausdrückliche Anweisung ihres Propheten Mohammed, sonst kommen sie in die Hölle, ihren Allerwertesten in Richtung dessen richten, was die Bibel das Allerheiligste nennt. Sie sagen jetzt aber, warum? Warum kommen dann Muslime? Warum gibt es Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden? Al-Aqsa ist der Name für die Moschee dort auf dem Berg. Warum gibt es die Al-Quds-Brigaden bei den Iranern? Das ist eine gute Frage. Gehen Sie der Frage nach. Ich habe ein Buch über die Palästinenser geschrieben und bin diesen ganzen Fragen nachgegangen, habe auf 30 Seiten gefragt, warum ist Jerusalem so wichtig für die Muslime? Und damit Sie das Buch nicht kaufen müssen, es gibt es auch gerade nicht mehr zum Kaufen, verrate ich es Ihnen. Ich habe mich seit 30 Seiten lang darüber ausgelassen und komme am Schluss zu dem Schluss, ich habe keine Ahnung, warum Muslime so besessen sind von Jerusalem. Das ist ein irrationaler Taumel. Da redet übrigens der Prophet Zacharia davon. Der sagt genau das voraus, dass es ein Giftbecher ist in Zacharia 12 für die Völker ringsumher. Wissen Sie, dass heute Scheichs kommen nach Israel? Und es war kürzlich ein Scheich aus Jordanien, der ist gekommen zu einem der extremistischsten Rabbiner und hat gesagt, ihr habt recht, dieses Land ist euch verheißen, steht nicht nur in der Bibel, steht auch im Koran, in Sure 5. Wissen Sie, dass es muslimische Zionisten gibt? Sie können es nachgoogeln. Mama, Google weiß alles. Googeln Sie mal, Sie müssen nur auf die Idee kommen. Muslimische Zionisten. Und das sind nicht wenige. Da gibt es Möglichkeiten vom Koran her umzudenken. Ich bin gespannt, was in Saudi-Arabien zurzeit passiert. Aber jetzt die Stadt der drei großen Religionen, ja, erwählt. Die Stadt der drei großen Religionen. Ich meine, ich weiß nicht, wer hier ist und seine Kinder oder Enkel zum Kampf um Jerusalem schicken würde. Mit dem Risiko, dass sie verkrüppelt oder gar im Sarg zurückkommen. Gibt es hier jemanden? Würde ich gern kennenlernen. Also ich habe sie nicht gefragt, ob sie selber gehen würden. So ab einem gewissen Alter sucht man ja nochmal neue Herausforderungen. Und da wird es ja dann auch egal, also Hauptsache interessant, auch wenn es mich was kostet, ja? Nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich meine Ihre Kinder, Ihre Enkel und Sie müssen dann rechtfertigen, warum Sie die dorthin geschickt haben. Geht unsere christliche Hoffnung nicht eher in himmlisches Jerusalem? Ja. Und da komme ich jetzt zu der zweiten Sache. Wie umkämpft ist Jerusalem? Danke, dass das vorhin so gesagt wurde in deiner Frage, Uta. Warum konzentrieren wir uns immer eigentlich auf das Negative? Wissen Sie, dass es eine Tatsache ist und jeder, der kommt, kann das erfahren, dass Israel heute eines der sichersten Länder der Welt ist. Ich sage jetzt nicht, dass wir keine Probleme haben. Ich sage nicht, dass es keine Konflikte gibt. Ja, es gibt Konflikte. Ja, es gibt Probleme. Ich bin auch Vater, ich habe eine 15-jährige Tochter und wenn die abends und nachts unterwegs sind, da gibt es so gewisse Konfliktzonen mit den Eltern. Ja, besonders die Mütter schlafen dann nachts nicht oder aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen. Das ist eigenartig, ja. Aber wenn ich dann meine Frau sage, sag doch mal ganz rational, warum schläfst du nicht einfach, die kriegt morgen eine zwischen die Hörner, wenn sie wieder um 3 nach Hause kommt. Das Gefährlichste ist, sind die jungen Israelis, also die Hübschen, die sie bewundern, wenn sie Israelfreunde sind. Das sind das Gefährlichste. Aber ansonsten weiß ich, dass ich als Vater in Israel weniger Angst habe, wenn meine Tochter nachts unterwegs ist, als sie hier in Deutschland. Und wissen Sie was, dass das statistisch nachweisbar ist, dass Jerusalem, dass Israel heute einer der sichersten Flecken Erde ist. Ich weiß, dass es immer wieder Israel-Reisende oder potenzielle Israel-Reisende gibt, die ihre Reise absagen, weil sie Angst haben. Diese Angst ist absolut irrational. Sie können bei jeder gebuchten Israel-Reise warten, bis Israel die Reise absagt, und die gute Nachricht ist, dann werden ihnen alle Kosten erstattet. Wenn sie selbst absagen, aus irgendeiner Panik heraus, dann tragen sie auch selbst die Verantwortung. In den letzten, ich muss sagen, 30 Jahren, seit ich dort war, vielleicht Anfang der 90er Jahre im Golfkrieg, als die Skat-Raketen fielen. Aber selbst da kenne ich Leute, die gesagt haben, jetzt ist gerade die Zeit, dass wir hin müssen, um Israel zu trösten. Und die sind alle heil wieder zurückgekommen. Ich weiß, dass Touristen manchmal ums Leben kommen. Aber das kann einem überall passieren. Übrigens, das gefährlichste Instrument ist das Bett. Denken Sie heute Abend mal dran, wenn Sie ins Bett gehen. Ja, die meisten Leute sterben im Bett. Das ist höchst gefährlich. Ja? Also, Sie hätten die ganzen vergangenen Jahrzehnte nach Israel kommen können. 2006 zum Beispiel hätten Sie im Nordisrael, das war der Raketenkrieg mit der Hisbollah, da hätte das Tourismusministerium und die israelische Polizei Sie nicht weiter nördlich als Haifa fahren lassen. Aber wenn Sie mit mir gefahren wären, mich hat niemand angehalten. Journalisten lässt man überall durch, da freut man sich ja gar, wenn, naja, ich weiß es nicht. Es gibt so Gerüchte unter uns, ja. Aber ich sage nicht, dass das ungefährlich war. Aber da gibt es dann militärische Sperrzonen. Sie hätten bestimmt auf bestimmte Dinge verzichten müssen während der Intifada. Aber momentan können sie überall hin. Außer in Gazastreifen. Da gibt es auch Sperrzone, ja. Aber das wird ihnen gesagt. Warum wird nicht gesagt, dass Israel einer der friedlichsten Orte der Erde ist? Warum wird nicht gesagt, dass wir ein greifbares, erlebbares Vorbild sind von gelebter Koexistenz? Verstehen Sie, das Verrückte ist, wo Sie sich alle auf Konflikt konzentrieren, da kommen die Saudis zum Beispiel und andere arabische Nachbarn und sagen, wir wollen von euch Israelis lernen, wie man eine stabile Gesellschaft aufbaut, wie man aus ganz unterschiedlichen Nationen etwas Einheitliches macht. Sehen Sie, wenn Sie in der arabischen Welt den Deckel der Diktatur, wie auch immer geartet, wegnehmen, dann bricht dort ein blutiges Chaos aus. Israel hat auf Seiten der arabischen Bevölkerung genau denselben Mix wie Syrien. Und trotzdem sieht es bei uns anders aus. Nochmal, es gibt Konflikte. Und je nachdem, wo sie politisch hingehen. Aber selbst zwischen Juden und Arabern, und kommen Sie nach Israel und sehen Sie sich's an, fragen Sie die Polizisten auf dem Tempelberg, die für Ordnung sorgen, bist du Jude oder Araber, Muslim oder Christ? Das ist eine politisch inkorrekte Frage in Deutschland. In Israel ist es ganz normal, dass man das fragt. Erinnern Sie sich, dass vor einiger Zeit 5 Menschen auf dem Tempelberg ums Leben gekommen sind bei einer Schießerei? Da waren 3 Terroristen und 2 israelische Polizisten. Stimmt. Sie haben sich sofort gesagt, und so kam das hier in den Medien, 2 Palästinenser und 3 Israelis. Da war klar, das ist Besatzung und was weiß ich. Niemand hat ihnen gesagt, dass alle 5 Toten Israelis waren. Niemand hat ihnen gesagt, dass alle 5 Toten Muslime waren. Da finden andere Konflikte statt, die nicht so einfach sind, da die Juden und da die Palästinenser, da die Muslime und da die Israelis. Da müssen wir genauer hinsehen. Wir leben in einer Welt, wir leben in einer furchtbar blutigen Welt. Wir erleben zurzeit wahrscheinlich den 3. Weltkrieg. Wir leben mittendrin. Diese Welt ist furchtbar zerrissen. Ja, wir haben ein Terrorproblem. Und ja, das haben wir in Israel. Das haben wir aber auch in der westlichen Welt. Ja, wir haben Spannungen. Die haben wir aber nicht nur in Israel. Die haben wir in Syrien, die haben wir in Ägypten, die haben wir in Saudi-Arabien. Sehen Sie, wenn Sie nur bei Israel fragen, umkämpft und meinen, jetzt kommt was Besonderes, da leisten sie sich eigentlich einen Luxuskonflikt herauszuholen, der eigentlich, als Schwabe ist ein Glas immer halb leer. Warum sagen wir nicht mal, es ist halb voll? Wir können viel von Israel lernen und sie können viel von Israel lernen. Wenn ich jetzt zum Ersehnt komme, da ahnen Sie schon, in welche Richtung das geht. Von wem ist dieses Land ersehnt? Von denen, die uns aus dem Gazastreifen Brandbomben schicken und das Land zerbrennen? Die Tiere des Landes furchtbar missbrauchen? Brandbomben auch an Falken hängen, nur um möglichst viel kaputt zu machen? Wird das von denen ersehnt? Hauptsache, es ist verbrannte Erde. Nochmal, da gibt's Probleme. Ich sage Ihnen vielleicht, was das Grundproblem ist. Das Grundproblem auf arabischer Seite ist ein Problem, das fast nie angesprochen wird von unserer Seite, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Ich sage Ihnen, was das Grundproblem ist. Das Grundproblem ist ein irrationaler, abgrundtiefer, selbstmörderischer Hass auf das jüdische Volk. Und das sage nicht ich jetzt, weil ich mit verschiedenen Arabern dieses Gefühl hatte. Sehen Sie die Hamas, nehmen Sie nur mal die Hamas-Charta. Und Sie müssen eines wissen, Sie sagen jetzt, das ist doch eine extremistische Organisation. Ist immer die Frage, wo man Extremismus ansetzt. Ja? Man würde hier sagen, dass die Hamas eher eine Volkspartei ist als die CDU. Und das sage ich ganz einfach deshalb, es gab 2006 mal Wahlen in der palästinensischen Autonomie, die waren so frei, dass hinterher, und da gab es zum Teil mehr Wahlbeobachter als Wähler, ich weiß nicht, dass irgendjemand hinterher gekommen wäre, der gesagt hätte, diese Wahl, da wurde was gemauschelt, da sind irgendwie Stimmen verschwunden oder, ach was weiß ich, einen russischen Geheimdienst gab es damals noch nicht, der über Facebook da rein hätte mischen können, ja, aber irgendwas, nichts wurde da gesagt, da ist irgendwas schiefgelaufen. In dieser Wahl gab es eine Wahlbeteiligung von über 70%. Das ist traumhaft. Das klingt schon fast nach DDR. Ja? Also ihr wart noch besser in der DDR, ich weiß, aber für eine echte Demokratie sind 70% traumhaft hoch. In dieser Wahl hat eine Partei eine Zweidrittelmehrheit bekommen, fast 70% der Stimmen. Und das war die Hamas. Also versteht, liebe Bundesmitbürger, und ich denke, gerade jetzt angesichts der Kristallnacht, der Reichspogromnacht, wir haben eine Verantwortung für das, was in Deutschland gelaufen ist. Ich sage nicht, wir sind schuld, bitte nicht missverstehen, aber wir tragen eine Verantwortung für das, was war. Und ich spiele das, was in Deutschland gelaufen ist, keinen Millimeter kleiner. Für mich ist das ein sehr, sehr ernstes Thema. Aber wenn das für mich ein ernstes Thema ist, dann muss ich sagen, wenn wir Deutschen für das verantwortlich sind, was mit der NSDAP gelaufen ist, dann sind die Palästinenser zweimal verantwortlich für das, wofür die Hamas steht. Und für mich ist die Frage, warum sagt das niemand? Warum meinen alle, die Palästinenser seien so eine Art Seehundsbaby und wenn man dann nur die Schlechter wegnimmt, dann bricht der Friede aus? Die Palästinenser haben die Hamas gewählt mit einer Zweidrittelmehrheit. Und wissen Sie, wofür die Hamas steht? Das können Sie im Internet nachlesen. Steht in der Hamas-Charta. Die Hamas will nicht nur ein Ende der Besatzung. Die Hamas will nicht nur ein Ende des jüdischen Staates im Nahen Osten. Das will sie alles. Das erklärte, schriftlich festgehaltene Ziel der Hamas ist die Vernichtung des jüdischen Volkes weltweit. Darum geht's. Und ich habe mit den Leuten gesprochen. Ich weiß, dass das nicht irgendwo nur auf dem Papier steht. Das ist eine der Urgründe dafür, warum ein junger Mann, ein junges Mädchen, das ein Messer nimmt und auf Juden einsticht, in seinem eigenen Volk ein Held ist. Ich möchte Ihnen hier ganz klar sagen, ich bin mir nicht sicher, dass der Grund dafür die Hetze der palästinensischen Autonomiebehörde ist. Es kann vielmehr sein, dass die Hetze der Autonomiebehörde und was sie da sagt, ein Versuch ist, populär zu sein beim Volk. Wenn heute gewählt würde, würde die Hamas gleich wieder gewählt. Wieso kommen wir dazu, das Land sei so ersehnt? Ich habe Ihnen vorher schon etwas gesagt mit den Wolken und mit den Zugvögeln. Ja, da ist eine Verbindung des jüdischen Volkes. Aber das jüdische Volk empfindet diese Verbindung zum Land Israel vielfach als äußerst problematisch. Und wenn Sie jüdische Menschen ansehen, die wollen gern an vielen anderen Orten leben, nur nicht dort. Wer in den Wassern von Babel sitzt, Sie kennen den Psalm 137, spätestens wenn Sie die alten Schlager kennen, ja, On the Waters of Babylon oder On the Rivers of Babylon, saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten, da denken Sie natürlich, Babylon, das war so was Ähnliches wie ein KZ und die haben sich natürlich nach draußen gesehnt. Wenn Sie verstehen wollen, was das biblische Bild sagt, vor allem wenn es an den Wassern von Babel ist, dann sagen Sie lieber, Sie sitzen im Schlaraffenland der Vereinigten Staaten, haben alles, was Sie wollen, Amerika. Und dort sitzen Sie und sehnen sich nach der syrischen Wüste mit allem, was heute Syrien auszeichnet. Dann wissen Sie, was der Psalm 137 sagt. Jerusalem war damals verwüstet und zerstört. Und in Babylon hatten die alles. Und wenn Jerusalem nicht zerstört war, dann hatte es alles außer Wasser. Und deshalb heißt es, dort an den Wassern von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Und jeder, der etwas Ahnung hat von der Realität und sich nicht von irgendwelchen Stereotypen leiten lässt, der wird sich sagen, was soll das? Warum weint ihr dort? Dann geht es weiter in diesem Psalm. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden dort in Babylon. Denn die Babylonier, die waren ja, verstehen Sie, Babylon war nicht das Land der Diktatur. Babylon war das weltoffene Land, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, auch der unbegrenzten religiösen Möglichkeiten. Die Babylonier waren offen und haben gesagt, singt uns doch ein Lied von Zion. Bringt eure Kultur mit hinein. Übrigens, viele Juden haben das gemacht. Und es ist kein Zufall, dass der babylonische Talmud dort in Babylon entstanden ist. Und es waren Verrückte. Das Wort verrückt ist interessant von der Bibel her, weil sich da eine Parallele zeigen lässt. Sie kennen das Wort Meschige oder Meschuge? Sie wissen, dass das ein hebräisches Wort ist? Das ist ein hebräisches Wort, das so original in der Bibel steht. Wissen Sie, für wen das am Anfang gebraucht wird in der Bibel? Wer die Meschuggenen sind? Die Meschuggenen, das sind die Propheten. Das sind diejenigen, denen Gott, ich sage es jetzt einmal, ich bin jetzt mal Gott, ja, und ich habe hier so einen Kopf vor mir und ein Prophet, ja, was ich dem mache, ist, ich verrücke ihm den Blick, dann ist er verrückt. Und er sieht plötzlich die Sache aus meiner Perspektive, aus Gottes Perspektive. Ja? Man muss ein Verrückter sein. Also David Ben-Gurion hat es gesagt, man muss nicht verrückt sein, um Israel zu lieben, aber es hilft. Das war die sozialistische Sichtweise, wo alles relativiert wird. Ja? Aus biblischer Sichtweise ist es tatsächlich so, sie brauchen einen geistlichen Durchblick. Um sich nach diesem Land zu sehnen, das nicht einmal Wasser hat. Wo die ersten Kundschafter, die der Mose aussendet, die sagen, Leute, passt auf, das ist zwar das uns verheißene Land, aber das Land beißt, das frisst seine Einwohner. Es ist ein höchst problematisches Land. Das stimmt. Gott wählt sich manchmal Dinge aus, die alles andere als unproblematisch sind. Diejenigen von Ihnen, die ich hätte jetzt fast gesagt, so dumm war und zu Gott zu sagen, nimm doch mein Leben, ich gehe mit dir, die merken, dass das nicht alle Probleme löst, sondern manchmal fangen damit die Probleme erst an. Weil Gott dann sagt, du komm mit mir und dann fängt er einen Weg mit uns an, der manchmal alles andere als unproblematisch ist. Weil Gott etwas vorhat mit uns. Wer sich sehnt nach Israel, ich habe vorhin angefangen zu erzählen mit den Harfen und habe aufgehört. Wissen Sie, warum es in Synagogengottesdiensten bis heute, also in orthodoxen Synagogengottesdiensten, keine Instrumentalmusik gibt? Obwohl es im Tempel viele Instrumente gab. Das, was wir vorhin gehört haben, hat vielleicht seinen Ursprung im israelitischen Tempel. Warum gibt es in der Synagoge keine Instrumentalmusik? Obwohl viele Musiker Juden sind. Heute. Warum nicht? Weil sie ganz bewusst ihre Harfen an die Weiden hängen und sagen, solange Jerusalem nicht auferbaut ist, solange Jerusalem nicht das ist, was Gott sich gedacht hat, kann Freude nicht vollkommen sein. Und Rabbiner haben in das Leben des jüdischen Volkes viele solche Haken und Ösen eingebaut, damit sie Jerusalem nicht vergessen. Denn wenn sie ganz normal gewesen wären, hätten sie es längst vergessen. Längst. Das, was wir heute haben, dass nach 70 Jahren Staat Israel Jerusalem eine Metropole ist, eine Wirtschaftsmacht, die größte Stadt in Israel, Silicon Valley Nummer 2, aber Exporteur an Know-how und Innovationen Nummer 1 weltweit, dass der Schekel heute die härteste Währung ist, die wir haben, das ist alles andere als selbstverständlich. Alles andere als selbstverständlich. Ich möchte Ihnen jetzt wirklich die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Das heißt, ihr habt vielleicht schon was gesammelt. Ich wollte Ihnen eigentlich noch eine andere Möglichkeit geben. Und zwar, wenn Sie sagen nach diesem Abend, wir sollten miteinander in Verbindung bleiben, dürfen Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben. Ich habe die Liste, die ich normalerweise habe, vergessen. Vielleicht finden Sie noch andere Sachen, wo Sie eine Liste rumgehen lassen können. Ich hätte gern 3 Angaben von Ihnen, nämlich den Namen, Ihre Postleitzahl und Ihre E-Mail-Adresse. Den Namen, damit es nicht ganz anonym ist. Wenn mir jemand anonym eine E-Mail-Adresse gibt, die nehme ich nicht in meinen Computer auf. Also ich möchte irgendwo wissen, wer auf der anderen Seite ist. Und das Zweite ist, die Postleitzahl hätte ich deshalb gerne. Ich meine, ich kann hier raten, dass es hier Nuller Postleitzahl ist, aber ich gebe die Postleitzahlen dazu ein, weil ich sie dann mal per E-Mail unterrichte, wenn ich wieder in die Nähe komme zu Vorträgen. Und ich schicke Ihnen keine Mail, wenn ich in Hamburg bin oder in der Schweiz. Also ich habe jetzt den einen Zettel, vielleicht haben Sie noch mehr, es gibt auch einen Kuli. Hinten am Büchertisch ist noch ein Zettel, lass doch den mal rumgehen, weil nachher am Büchertisch habt ihr keine Zeit. Also ihr dürft gerne auch dann noch einen weiteren Zettel dranhängen und schickt es mir nachher irgendwie zu, ihr habt ja dann noch andere Zettel. Jetzt gibt es Fragen. Oh, Musik. Ich möchte den Musiker noch was sagen. Ich habe die Hatikva, ihr könnt hochkommen. Könnt nebenher zuhören. Ich habe die Hatikva noch nie so toll gehört. Nationalhymnen haben ja was Gruseliges für uns, vor allem wenn sie als im Marsch gespielt werden. Die Hatikva hat schon von daher, wenn sie, dass sie von Smetanas Moldau herkommt, ja, hat sie schon was Tolles. Aber ihr habt es so toll gespielt worden, es hat richtig gesprochen. Falls ihr nachher fürs Hinterher kein Musikstück mehr habt, dann spielt ihr nachher nochmal. Aber jetzt vielleicht auch nochmal was anderes. Was gibt's? Will es jemand ansagen?
Ja, es ist doch eine ganze Menge an Fragen zusammengekommen, aber nicht so, wie wir gedacht haben, dass man die schön in Kästchen packen kann und gemeinsam beantworten, sondern es sind wirklich sehr breit gefächerte Fragen. Und wir haben nur mal sortiert, theologische Fragen, die habe ich unserem Pfarrer Markus Großmann, wer ihn noch nicht kennt. Wir sind sehr froh, dass er seit März bei uns seinen Dienst versieht. Ja, und ich habe hier noch ein paar andere. Fängst du an, Markus, oder Mixmus?
Ist ja schön, wenn man theologische Fragen bekommt, die man da nicht beantworten muss. Deshalb kann ich die ganz frei stellen. Danke. Ich gebe die Frage so weiter, wie sie hier steht. Uwe Böttger aus Sema fragt, Jakob hatte 12 Söhne, der Ausgangspunkt für die 12 Stämme Israels. Heute redet man einfach davon, die Juden kehren in das Land ihrer Väter zurück. Kann man heute die Rückkehrer den ursprünglichen 12 Stämmen zuordnen?
Teilweise ja. Wir müssen eines noch sehen. Die Bibel spricht oft davon, dass ein Rest zurückkehrt. Und ich wäre sehr, sehr vorsichtig, da zu spekulieren, wo jetzt wer zu welchen 12 Stämmen gehört. Aber wir haben schon im Neuen Testament, außer dem Stamm Juda noch zum Beispiel, zu welchem Stamm hat Paulus gehört? Benjamin. Und zu welchem Stamm hat die Hanna gehört, oder die Anna, die den Neugeborenen Jesus gesehen hat? Ascher. Richtig. Und wir haben heute aus dem Stamm Levi sehr viele Leute, also die ganzen Kohanim oder wer Segal heißt. Also es sind, jetzt habe ich schon 4, 5 Stämme gehabt. Ja. Es ist da sehr viel mehr greifbar, als wir oftmals denken. Aber ich werde da vorsichtig. Die Leute, ich kenne Leute persönlich, die ihre Abstammung vom König David her bis heute nachweisen können. Aber es gibt manches, das einfach weitererzählt wurde, das so nicht nachweisbar ist.
So, erstmal eine Frage aus dem anderen Spektrum. Jetzt kommen wir wieder ins Politische. Frau Schütze aus Dahlheim fragt, wie sieht es mit der Zwei-Staaten-Lösung aus? Ist das überhaupt noch ein Thema?
In Deutschland selbstverständlich die alternativlose Lösung. Es ist jetzt so, dass die Frau Merkel offensichtlich mutiger wird, wenn sie angekündigt hat, dass sie nicht mehr zur Wahl steht. Und die hat in letzter Zeit gesagt, man müsse doch auch mal über andere Möglichkeiten nachdenken. Finde ich schon mal eine Errungenschaft. In Israel selbst ist die Zwei-Staaten-Lösung seit langem tot. Und sie müssen einem... Ich weiß, dass Israelis kommen und davon träumen, aber das, was auch die am meisten linksgerichteten Israelis den Palästinensern zu bieten haben, werden die niemals Staat nennen können. Und wenn sie auf die palästinensische Seite geht, ich kenne persönlich keinen Palästinenser, der für die Zwei-Staaten-Lösung wäre, außer er wird dafür von der Europäischen Union gut bezahlt. Die Leute gibt's.
Eine Frage von Jörg Thoma aus Herold. Gehören messianische Juden zu Israel oder zur Gemeinde? Beziehungsweise haben irdische oder himmlische Erwartungen?
Die Frage ist, wenn mir jemand erklärt, was ein messianischer Jude ist. Also ich müsste eigentlich noch einen Schritt zurückgehen, wenn mir jemand erklärt, was ein Jude ist. Ich bin selbst Ältester in einer messianisch-jüdischen Gemeinde. Und wenn dann Leute kommen und sagen, darf ich Sie mal anfassen? Sind Sie messianischer Jude? Sage ich, nein, es tut mir leid, ich bin ein messianischer Schwab. Der Punkt ist, wenn ich jetzt konvertieren würde, wäre ich dann messianischer Jude? Nicht? Ich wäre dann Jude, wenn ich konvertiert wäre. Ja? Und ich glaube an Jesus. Okay, da gibt es ein paar Leute, denen gefällt es nicht so, aber ich kenne solche Leute. Die Frage ist auch nach welcher, also mein Schwiegersohn zum Beispiel, ja, das ist ein hochinteressantes Beispiel. Sein Vater sagt, er sei Jude und er selbst sagt, ich bin nicht Jude. Er glaubt an Jesus, das ist die Hauptsache zunächst mal aus meiner Sicht, ja. Aber das ist hochinteressant, da gibt's endlos Disputationen, ja. Ich möchte aber die Frage jetzt nochmal umdrehen. Gehört die Gemeinde Jesu nicht eher, wenn sie eingepfropft ist, zu Israel? Also, passen Sie auf mit dem Klatschen, ja. Das ist nicht so ganz unproblematisch, denn wir sind natürlich nicht Juden und von daher nicht Israel. Wir leben heute in einem Spannungsverhältnis. Da ist nicht alles ganz klar. Und ich würde Ihnen raten, da eher beobachtend mitzusehen, beten, die Bibel zu lesen, zu fragen, Herr, was willst du von mir? Und nicht so schnell einzuteilen. Wir Deutschen mögen so die Schubladen und dann knalle zu. Ja? Da fließt manches. Beobachten Sie das einfach. So mache ich es zumindest.
Ich würde gerne nochmal nachfragen, und zwar zu der Frage im zweiten Teil, haben messianische Juden irdische oder himmlische Erwartungen?
Ich hoffe, dass Sie irdische Erwartungen haben. Denn wir glauben nicht an eine unsterbliche Seele. Das ist Platonismus. Wir glauben an eine Auferstehung von den Toten nach Geist, Seele und Leib. Und wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Passen Sie auf, dass uns da unsere griechische Philosophie nicht einholt, auf eine eigenartige Art und Weise. Wir dürfen da viel drüber reden und ich finde es klasse, dass Sie die Ewigkeitsperspektive nicht verloren haben. Die möchte ich auf keinen Fall abmurksen, ja? Aber ich glaube, wir haben eine Zukunft gemeinsam mit dem Volk Israel in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Nicht irgendwo im Nirvana. Wenn wir uns dort sehen, werden wir einander umarmen können und sie werden was fühlen, wenn sie den anderen umarmen. Wir sind nicht lauter kleine Gespensterlein, unsterbliche Seelen oder sowas ähnliches. Ich halte es heute für ganz wichtig, weil viele junge Leute nicht glauben können, dass das Beste noch kommt. Das sind ja nur die Älteren, die das glauben, wo sowieso nicht mehr so viel zu erwarten haben, ja? Also bitte. Bitte, wenn Jesus heute wiederkommt, das wäre das Beste, was uns passieren könnte. Wenn wir mal endlich einen gewaltigen Schritt näher kommen würden, einen neuen Himmel und neue Erde.
Gut, jetzt wird's wieder ganz irdisch. Herr Lindner aus Gornau fragt, inwiefern ist der von Ihnen angesprochene Hass von Teilen der nahöstlichen muslimischen Bevölkerung auf Israel die Frucht der politischen Erziehung in den arabischen Staaten oder ist dieser Hass eben schon im Koran verankert?
Es ist ganz, ganz schwer, im Blick auf den Hass aufs jüdische Volk zu sagen, was ist jetzt, was war früher da, die Henne oder das Ei? Und natürlich ist dieser Hass im Koran verankert. Sie haben diesen Hass und die Eifersucht auf Israel schon in der Bibel. Und der Koran kommt letztlich aus einer biblischen Tradition. Da wurde vieles verdreht und so und anders gesehen, okay. Aber die ganzen biblischen Figuren finden Sie auch im Koran wieder. Und was da jetzt zuerst da war, übrigens die Frage wird noch viel relevanter, wenn wir fragen, ist der Hass der Palästinenser zum Beispiel auf die Israelis ein Produkt der politischen Situation und der Militäraktionen Israels? Natürlich ist das ein Teil davon. Aber was ist die Ursache? Und ich tendiere dahin zu sagen, die Militäraktionen Israels sind ein Resultat des Hasses auf Israel. Wenn wir jetzt weiter zurückgehen, natürlich ist da im Koran manches verankert, aber das Interessante ist, dass ja auch in anderen Kulturen, dass sie im Christentum einen abgrundtiefen Hass aufs jüdische Volk haben. Und dass Juden, die uns Christen zählen, bis heute, die sagen Ihnen das nicht so deutlich, die klammern sich an dem fest, dass es hier Israel-Freunde gibt. Aber ich sage es Ihnen ganz offen, vieles, was kirchlich, was aus den Gemeinden in Israel ankommt, ist gruselig. Bis dahin zu ganz frommen Theorien, was auf Israel noch alles zukommt, so die Drangsal Jakobs, ja, wo wir natürlich vorher entrückt werden und so. Verstehen Sie, das sind gruselige theologische Szenarien, die furchtbar Juden hassend in Israel aufschlagen. Da müssen wir aufpassen mit dem, was wir, auch dieser Satz, man wird doch Israel kritisieren dürfen. Ja, dürfen sie. Aber machen sie sich kundig. Also das ist eine eigenartige Mischung, die man da sieht. Und deshalb denke ich, es ist gut, dass Sie die Fragen stellen. Es ist gut, dass wir diese Fragen im Blick auf uns selbst stellen. Aber ich kann Sie beruhigen. Wir brauchen, um antisemitisch zu sein in Deutschland, wir brauchen die Araber nicht. Wir können das selbst. Ja, also das, und die Frage ist, wie wir damit selbst umgehen. Ich sage es, das ist nicht nur rhetorisch, die Frage ist, wie ich in mir selbst damit mit mir umgehe. Wo es mich am meisten trifft, ist, dass meine Theologie an vielen Stellen von was Antijüdischem durchdrängt ist. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich vom Alten Testament rede, ein Begriff, der so wie wir ihn heute gebrauchen, nicht in der Bibel vorkommt. Jesus und Paulus hätten nie in der Weise vom Alten Testament gesprochen. Dann kommt da etwas von unserer antijüdischen Tradition in unserer Theologie zum Tragen. Jesus hat immer nur von Mose, den Propheten und den Schriften gesprochen. Und Paulus spricht von der Schrift, wenn er das Alte Testament meint, nicht das Neue. Also das sind so Dinge, deshalb ist es sehr viel weiter. Ja? Ich finde es toll, dass Sie danach fragen. Und nutzen Sie solche Jahrestage wie jetzt, die Reichspogromnacht, dass wir da neu nachfragen, übrigens um unser Selbstwillen. Aber Sie haben Fragen noch.
Ja, hier ist noch eine Frage, vielleicht im Zwischenfeld zwischen Politik und dann geistlich-theologischer Frage. Simon Kolditz fragt, welche Auswirkungen hat der Krieg aus Syrien für einen Einfluss auf Israel? Und kann man Zusammenhänge zur Offenbarung knüpfen? Gerade habe ich schon so ein bisschen was davon gehört, kann man das so einfach machen? Aber vielleicht gibt es zunächst Auswirkungen des Krieges aus Syrien.
Nee, ich sage vielleicht zum Zweiten zuerst, was können okay. Kann man immer.
Ja.
Und ich persönlich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil ich, bevor ich das Buch der Offenbarung aktualisiere und da aktuelle Dinge drin erkennen, ich möchte es gerne im ursprünglichen Wortsinn verstehen. Und ich möchte ganz klar sagen, da habe ich meine Schwierigkeiten. Da wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere wundern, aber ich rudere etwas bei der Offenbarung. Und zwar, da schwimmen Bilder und Dinge, die wörtlich verstanden werden, ineinander. Und mir ist nicht ganz klar, was wörtlich verstanden werden soll und was ein Bild ist. Das sage ich nicht. Ich nehme in der Bibel Aussagen, die für mich als Mensch unbegreiflich sind. Wenn sie eindeutig wörtlich zu verstehen sind, nehme ich sie wörtlich. Ja, da bin ich sehr streng auch mit mir selbst. Aber bei der Offenbarung verschwimmt da manches. Also deshalb, da möchte ich mir einfach mal vorbehalten zu sagen, ich bin da vielleicht noch nicht so weit oder ich sehe es im Moment nicht. Was jetzt die Vorgänge in Syrien betrifft, was das für Auswirkungen auf Israel hat, sehr unterschiedliche. Zum einen hat es die großen Armeen um Israel herum weggewischt und hat das militärische Gleichgewicht im Nahen Osten total verändert. Es gibt heute um Israel herum kein Land mehr, das Israel militärisch ernsthaft bedrohen kann. Ich sage nicht, dass es sicher ist. Ja? Das sieht heute total anders aus. Aber eine syrische oder eine irakische Armee ist zurzeit kein Problem für Israel. Und Syrien, also der Herr Assad, wenn der was wirklich schief macht gegen Israel und Israel meint, da könnte sich was grundlegend zum Positiven verändern, indem er den Herrn Assad wegwischt, das ist eine Frage von einer halben Stunde. Das ist kein militärisches Problem, da hat sich radikal was verändert. Ich sage nicht unbedingt zum Besseren. Aber jetzt bringe ich doch etwas, was also im militärischen Bereich. Was sich doch zum Besseren verändert hat, ist, dass die arabischen Staaten, die heute um Israel herum sind, die Führungen ganz anders über Israel denken als noch vor 10 oder 15 Jahren. Beobachten Sie einmal Jordanien, Saudi-Arabien, die Golfstaaten überhaupt und Ägypten. Und Sie merken, dass sich da eine neue Koalition anbahnt. In der letzten Woche hat man ganz aktuell darüber gesprochen, dass Israel darüber nachdenkt, eine Bahnstrecke nach Oman zu bauen. Das sind atemberaubende Entwicklungen und die hängen mit dem arabischen Frühling zusammen.
Ja, bevor wir in den letzten Block mit den medialen Fragen, die die Medien mehr betreffen, einsteigen, frage ich nochmal, ob jemand noch einen Zettel hat, den er gerne loswerden möchte. Und da wir gut in der Zeit liegen, erlaube ich mir, als theologischer Laie nochmal eine Frage zu stellen, die mich umtreibt. Erst eine politische Aussage, ein Spitzendiplomat in der deutschen Botschaft in Israel hat mal zu mir gesagt, die Israelis laufen hier rum, als wäre die Bibel ein Grundbuch. Und aus dem theologischen Bereich gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Auffassungen, was die biblischen Prophezeiungen bei den Propheten, bei Hesekiel, bei Jeremia und auch bei Micha betrifft, was die Heimführung ins Land betrifft, dass das sozusagen an die Exilierten in Babylon gewesen ist Und die ja dann auch in ihr verheißenes Land zurückgekommen sind, aber dass das sozusagen eine Textvereinnahmung ist, wenn man das als Grundlage nimmt für die zionistische Bewegung beziehungsweise als Rechtfertigung für die Einwanderung wieder nach Israel. Wie ist das zu bewerten?
Also du als theologischer Laie hast ja gemerkt, dass der Diplomat offensichtlich irgendwo das Feld seiner Kompetenz überschritten hat.
Der hat es nur kürzer gesagt.
Wie ja, möchte ganz klar sagen, ich sehe die Bibel nicht nur aus einer theologischen Sicht, sondern auch als Journalist. Und mir ist sehr, sehr wichtig, die Bibel an der Realität zu messen. Und wenn ein Theologe heute sagt, die Aussagen, die du gerade erwähnt hast, hätten sich mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft erfüllt, dann sagt er damit, dass das, was die Bibel sagt, letztlich, also es hat sich letztlich nicht erfüllt. Die Bibel hat nicht recht. Ich bringe ein Beispiel nur. Der Hesekiel redet davon, dass nicht einer zurückbleiben wird in Babylon. Er sagt es, er schreibt es in Babylon. Wenn der Hesekiel recht hatte, wann war die babylonische Gefangenschaft zu Ende? Also zur Zeit von, die war definitiv nicht zu Ende, 70 Jahre. Der Jeremia spricht von 70 Jahren, aber sie haben schon innerbiblisch das Problem, sind die 70 Jahre jetzt beim Zerubabel anzusetzen oder beim Nehemia, und zwischen beiden liegen 100 Jahre. Da haben wir schon innerbiblisch ein Problem. Das haben wir aber auch beim Jona mit den 40 Tagen. Ja? Und da müssen wir nochmal fragen, was will die Bibel mit dieser, warum stehen die Sachen dann, wenn sie so offensichtlich so falsch sind, ich sage das hier mit Anführungsstrichen, ja, warum stehen sie dann immer noch in der Bibel? Also, zur Zeit von Jesus, wo haben mehr Juden gewohnt, in Babylon oder im Heiligen Land? Sag gemein, gell? Ich sage es dem Theologen als Journalist, in Babylon haben mehr Juden gewohnt zur Zeit von Jesus als im Heiligen Land. Deshalb gab es 600 Jahre nach Jesus den babylonischen Talmud, der sehr viel umfangreicher ist als der palästinische Talmud, der Talmud Jerusalem. Wann war, wenn der Hesekiel recht hatte, die babylonische Gefangenschaft zu Ende? Ich sage es Ihnen, 1952. Das ist jetzt eine Frage, wie wir biblische Voraussage und Realität zusammenbringen. Und da stellt sich dann die grundsätzliche Frage, ja, ist die Bibel überhaupt Wort Gottes? Okay, das darf man dann jeder selber sagen, ja. Aber das geht jetzt schon zurück. Also wenn ihr sagt, ja, aber das mit den 70 Jahren beim Jeremia, sage ich, ja, aber das mit den 40 Tagen beim Jona. Und ich gebe es ganz klar zu, wenn ich der Jona gewesen wäre und Gott mich hätte laufen lassen in Nineveh und den Leuten in Nineveh alternativlos hart zu sagen, in 40 Tagen wird Nineveh flach sein, und dann hält er sich nicht an sein Wort, ich wäre auch stocksauer gewesen. Die Frage ist, warum der Daniel, der in Daniel 9 hergeht und die 70 Jahre nachrechnet, warum er jetzt sagt, so Herr, jetzt halte ich mal gefälligst an dein Wort und dann sehen wir weiter. Achten Sie mal drauf, der Daniel erinnert dran, und das war offensichtlich 70 Jahre danach, und was er dann macht. Der hat einen ganz anderen Zugang zur Prophetie als wir Christen. Ich sage es Ihnen ganz offen, ich glaube, wir müssen unseren Zugang zur Bibel neu überdenken. Und die Frage ist, ob wir für unsere deutsche Philosophie die Bibel als Steinbruch gebrauchen oder ob wir uns in biblisches Denken hineinnehmen lassen und die Kraft dieses Wortes neu entdecken, indem wir sagen, nicht ich bestimme, wie die Bibel zu rechnen hat, sondern ich gebe meine Mathematik auf den Altar und lass die Bibel bestimmen, wie ich zu denken habe. Und das ist ein langer Prozess. Und da sind auch gerade die frommen Kreise bei uns an manchen Stellen noch recht weit weg.
Ja, das ist sehr nachdenkenswert noch. Kann ich jetzt gar nicht alles bewerten. Da habe ich noch zu tun in der Nacht und morgen.
Ich habe dich einfach an dem teilhaben lassen, was mich innerlich bewegt. Weil ich nicht in einem Wolkenkuckucksheim enden möchte mit meinem biblischen Verständnis, sondern weil ich sehe, dass das Wort wirkmächtig ist und hochaktuell. Für mich ist da die Frage, wie geht es zusammen?
So, nun wird es nochmal ein bisschen irdischer. Christa und Manfred Bösler fragen, Sie haben mit der Sendung Fokus Jerusalem also nicht an die Sendung Israel heute angeknüpft, Fragezeichen. Dort war ja Inge Lutzweiler auch schon als Sprecherin. Das würde mich jetzt interessieren, aber ich bin dankbar, dass es diese Sendung gibt. Damit erfahren wir immer wieder Neues aus Israel.
Für mich, aus meiner Perspektive, hat damit was Neues angefangen. Wir mussten in jeder Hinsicht neu anfangen. NAI, also die Familie Schneider, hat ausdrücklich gesagt in ihren Veröffentlichungen, dass Fokus Jerusalem keine Fortsetzung ist von Israel heute. Und da halte ich mich mal dran. Wir haben von Israel heute nichts geerbt in dem Sinn. Ja. Ich hab vielleicht das ganze Fernsehteam geerbt und damit auch die Inge Lutzweiler. Ich muss allerdings sagen, da ist was zusammengekommen. Ich kenne die Inge nicht, aber ihre Brüder noch aus der Jugendarbeitszeit und den Jürgen Thomas Müller, der jetzt mein Partner ist bei Fokus Jerusalem. Wir kennen uns, seit wir 17 und 20 waren. Wir kommen alle aus der Pforzheimer Gegend und von daher war da, diese Produktionsgesellschaft TVBW, die jetzt für Fokus Jerusalem das herstellt, die hat vorher das für Israel heute gemacht. Aber es war Israel heutes Entscheidung, diese Produktionsgesellschaft zu entlassen. Und von daher wurde da ein Schnitt gemacht von Israel heute, komme was danach wolle. Und es war dann Bibel-TV und TVBW, wo sich überlegen musste, wie füllen wir diesen Platz und sind da auf mich zugekommen. Also von daher in mancher Hinsicht, wenn Sie sagen, als Zuschauer, es ist für uns die Nachfolge, haben Sie vielleicht nicht ganz Unrecht, aber ich sage jetzt mal organisatorisch, da wurde nichts übergeben, da wurde kein Stab übergeben, da wurde keine Entscheidung getroffen, jetzt kommt die Nachfolgeorganisation, wir haben auch kein Geld bekommen von dort, ja, sondern da wurde ein Schnitt gemacht und dann lief was anderes an.
Ich habe noch zwei Fragen, die so eine Wahrnehmung sind oder eine Wahrnehmungsfrage auch sind zum Thema Antisemitismus. Die Frage, die hier Gabi Weigel aufschreibt, nimmt der Hass auf Juden in Deutschland wieder zu? Frage, ob das so pauschal zu beantworten ist, aber so steht die Frage erstmal hier. Man liest es öfter oder hört es im TV. Und wenn das stimmt, warum nimmt es zu? Und daran will ich anschließen noch die Frage von Kerstin Windsheimer. Nimmt die Bevölkerung in Israel den wachsenden Antisemitismus, also hier ist er vorausgesetzt, in Deutschland wahr? Und wenn ja, wie reagiert man darauf?
Also zunächst mal, was die Befindlichkeit und die Situation hier in Deutschland betrifft, bin ich nicht kompetent, weil ich ich habe auch vor 25 Jahren nicht in Deutschland gelebt, sondern ich war eine Zeit lang in Tschechien, eine Zeit lang in Kanada. Und von daher habe ich etwas Schwierigkeiten, jetzt ein Urteil darüber abzulegen, wie sich das in Deutschland entwickelt. Ich muss jetzt auch dazu sagen, die Leute, die ich in Deutschland treffe, so wie heute Abend auch, die sind überwältigend pro-Israel. Ja, also das ist einfach, von meiner Wahrnehmung her, ist ganz Israel ganz Deutschland Israel-Freunde. Und zwar Tausende. Ja? Also von daher bin ich da kein guter Gesprächspartner. Was jetzt Israel betrifft, man beobachtet eine weltweite Zunahme. Also es ist vielleicht so, ich sage es mal aus israelischer, aus jüdischer Sicht, der Hass war immer da. Die Frage ist, wie die Völker mit diesem Hass umgehen und wie geschützt Juden in anderen Ländern sind. Und Juden, weniger Deutschland, aber Frankreich, Ukraine, das ist dort der Krieg, ja, da gibt es immer wieder Einwanderungswellen nach Israel. Manche kommen dann nur, bringen dort ihre Firma hin, bauen ein Haus oder kaufen eine Wohnung und gehen dann wieder zurück. Unter amerikanischen Juden passiert zurzeit sehr viel. Es ist ganz hochinteressant zu sehen, dass in Amerika durch dieses Massaker in Pittsburgh, aber auch vorher schon, etwas am Arbeiten ist, das die Juden zutiefst aufwühlt. Also da blasen Winde in die Wolken rein, sage ich jetzt mal, die ganz eigenartig sind. Und es ist auf jüdischer Seite an ganz vielen Stellen eine große Orientierungslosigkeit da. Aber wenn die Frage nach dem Warum da ist, das Ratlosigkeit da, warum eigentlich?
Die Frage könnte man vielleicht sogar umdrehen und sagen, dass eher die Juden in der Welt wahrnehmen, wie das ist, und deshalb dieser Wind an manchen Stellen immer mal wieder verstärkt wird.
Vielleicht erlaubt er mir hier, das wurde vorhin gesagt, wir haben viel zu viel Zeit, vielleicht erlaubt er mir hier eine Sache. Ich habe keine Angst um Israel. Ich möchte es ganz dick sagen. Und unsere Bundeskanzlerin braucht nicht kommen und meinen, sie müsste Antisemitismus bekämpfen oder dagegen vorgehen, um Israels Willen. Also so, das war ja vor einiger Zeit, dass sie das dem Herrn Netanjahu versprochen hat, dagegen vorzugehen. Oder wenn sie sagt, die Sicherheit Israels ist Staatsräson Deutschlands, das ist ein Satz, mit dem weiß ich nicht bis heute, was ich damit anfangen soll. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Deutschland irgendwelche Soldaten schickt, um Israel zu beschützen. Ich kann mir noch schwerer vorstellen, dass Israel das möchte. Ja? Ich habe keine Angst um Israel, aber ich habe große Sorge um Deutschland. Und zwar deshalb, weil Judenhass, und wir können das durch die Geschichte hindurch sehen, immer den frisst, der hasst. Gucken Sie sich das Buch Esther an und das Ende vom Haman. Den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hat, da hing er selber dran. Sehen Sie sich Deutschland 1945 an und Sie sehen ein Land, dessen Führung sich auf die Flaggen geschrieben hatte, das jüdische Volk zu vernichten. Sehen Sie sich die arabischen Länder an, die voller Judenhass sind. Ich möchte mal mit ganz, ganz großer Vorsicht etwas sagen. Ich bin nicht der Richter und ich weiß nicht alles und ich möchte niemand verurteilen. Aber ich halte es für eine Sache, die wir unseren arabischen Geschwistern sagen müssen und gerade den Christen. Für mich ist die große Frage, ob das, was in Syrien und im Irak passiert ist, wo uralte christliche Gemeinschaften ausgelöscht wurden, ob das nicht ein furchtbares Gericht Gottes war über den Antisemitismus unter diesen Christen. Und sehen Sie, es sind nicht die Christen im Nahen Osten, die automatisch pro-israelischer sind, es sind die Christen, die zum Teil viel mehr mit Judenhass erfüllt sind als ihre muslimischen Mitbürger. Und es ist für Muslime, die zum Glauben an Jesus kommen, viel leichter, seinen Plan mit Israel zu sehen, als für Christen. Da müssen wir auch hinsehen und die Realität sehen. Also bitte verstehen Sie mich richtig. Ich gucke nicht, schon gar nicht als Deutscher, auf arabische Christen herunter. Bitte, bitte nicht missverstehen, ja? Und wenn Sie hier arabische Christen haben, die hierher kommen, empfangen Sie die mit viel, viel Liebe. Die kommen aus einer Situation wie Deutschland 1945. Ich würde da nicht einem Flüchtling in Deutschland 1945 sagen, musst du erst so kommen, so wie ihr mit den Juden umgegangen seid. Also bitte richtig verstehen. Ich beurteile das, was mit Deutschland passiert ist, mit großer Vorsicht als ein Gericht Gottes über Deutschland. Aber in genau derselben Weise möchte ich mit meinen arabischen Geschwistern darüber nachdenken dürfen, ob wir hier nicht was verändern müssen. Und was anpacken müssen, theologisch auch. Und deshalb, meine Sorge gilt uns nicht-jüdischen Völkern, nicht so sehr Israel.
Letzte Frage. 3 Tage Gemeinde Israel-Kongress in Berlin. Alle großen Israel-Werke Deutschlands sind genau um dieses historische Datum herum, 9. November, zusammengekommen. Gestern Nachmittag war eine Demonstration für Israel und für Jerusalem. Nicht gegen irgendetwas, für. Und wir haben hier einen Teilnehmer an dieser Demonstration, auch Carsten aus Chemnitz schreibt uns hier, der frustriert ist, das muss man so sagen, über die Berichterstattung. Es fand keine statt. Ich habe heute auch durch alle Medien gescrollt. Ich habe von dieser Veranstaltung nichts gefunden. Und Carsten fragt, wie können wir mehr Menschen mobilisieren, für Israel zu demonstrieren und öffentlich einzutreten? Und Frage 2, was können wir für eine wahrhafte Berichterstattung in den deutschen Medien tun? Er bezieht sich darauf, dass Fotos gemacht worden sind, wo genau die Transparente für Israel und die Israel-Fahnen weggeschnitten worden sind.
Das ist jetzt wieder so eine innerdeutsche Frage, wo ich ehrlich gesagt etwas ratlos bin. Schreibt das an eure Redaktionen. Fragt es auch die christlichen Redaktionen. Ich muss mich jetzt an einem Punkt schuldig bekennen. Ich wurde angefragt von einer christlichen Redaktion, ob ich ihnen nicht das Manuskript meines Referats schicken könne, das ich am Samstag früh in Berlin gehalten habe. Mein Problem ist, dass ich hier in meinem iPad so immer für solche Referate ein ganze Baustein, also das ist wie eine Lego-Kasten. Ja. Ich habe eine ganze Bausteinserie mit dabei und wenn ich dauernd dasselbe Referat halten würde, würde ich einschlafen. Ja. Das wäre furchtbar langweilig und wie wollte ich dann jemand anderem was mitgeben? Also ich habe kein Manuskript. Das ist eine. Das andere ist, ich halte nicht viel davon, wenn ich über mich selbst Bericht erstatte. Ich halte sehr viel von objektivem Journalismus, der etwas miterlebt und dann darüber berichtet. Und deshalb muss ich sagen, ich habe von dieser christlichen Zeitung die Anfrage bekommen, das Manuskript zu schicken und ich habe bis heute keine Zeit gefunden, darauf zu antworten. Es kam noch ein anderer Faktor dazu, dass ich ein sehr volles Programm habe und zu viele E-Mails, die liegen geblieben sind. Deshalb bin ich etwas mitschuldig dran vielleicht. Ja? Aber es ist eine berechtigte Frage, warum, wenn es einen Kongress gibt, wo 1000 Leute kommen, warum kommt da nicht ein Journalist dazu? Und wenn sie es selber nicht machen, warum schicken sie nicht jemanden und sagen, schreib du drüber? Also die Frage ist da, die Frage ist berechtigt, aber ich bin etwas ratlos und vielleicht etwas mitschuldig, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Ja, aber das ist ein Punkt, wie du es richtig angesprochen hast, wo wir alle aktiver werden müssen. Auch wenn sonst was in der Zeitung steht, was uns gegen den Strich geht. Schreibt Leserbriefe, meldet euch. Sonst sind es immer nur dieselben, die da drinnen stehen. Und da hat auch jeder mündige Bürger in der Demokratie eine Aufgabe. Das wäre mein Appell an der Stelle. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal an Sie alle, auch für die interessanten Fragen, die den Vortrag von Johannes Gerloff noch abgerundet haben. Kommt noch eine?
Können wir noch?
Eine?
Ja, ist auch eine Frage, wo ich mir nicht sicher bin, ob die gut beantwortet werden kann von Johannes Gerloff. Warum wird oft bei Kirchen nicht von Israel, sondern von Palästina gesprochen, zum Beispiel auch bei Landkarten in der Bibel?
Doch, da kann ich was dazu sagen. Gut. Also wenn es um die Landkarten in der Bibel geht, Palästina ist ein Begriff, der in den letzten 100 Jahren eine Wandlung vollzogen hat. Also Palästina vor 100 Jahren, wenn zum Beispiel ein Gustav Dahlmann oder ein Herr Delitzsch, der ja hier aus der Gegend kam, wenn die nach Palästina gereist sind oder Palästina-Forscher waren und dann über Palästina geschrieben haben, was sich niedergeschlagen hat in ihren Bibeln, also in den alten Lutherbibeln, wo dann steht Palästina zur Zeit Jesu oder Palästina zur Zeit des Alten Testaments. Damals war Palästina ein geografischer Begriff wie der Begriff Schwarzwald oder norddeutsche Tiefebene. Es war kein politischer Begriff. Und das muss man ganz klar sehen. Ich habe zum Beispiel eine Übersetzung des Talmud zu Hause, die englisch-hebräisch ist. Die kommt aus dem Soncino Verlag in London. Wurde ganz von Juden hergestellt und da wird durchweg der Begriff Eretz Israel, also Land Israel wörtlich übersetzt, mit Palestine übersetzt. Von Juden. Also das sehen Sie, das war 1900, 1930 noch, 1940 noch ein anderer Begriff als heute. Heute ist es ein politisch geladener Begriff. Und da müssen Sie, wenn jetzt Pfarrer so etwas gebrauchen, da müssen Sie entweder fragen bei dem Pfarrer, ob der heute eine politische Absicht damit hat, weil er ja über etwas redet, das eigentlich gar nicht existiert. Also es gibt heute eigentlich Palästina schon als Staat überhaupt nicht. Es gibt palästinensische Gebiete. Wer heute von Palästina redet, der möchte etwas politisch herbeireden, was es bisher nicht gibt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder dann mag es auch sein, dass es Pfarrer gibt, die irgendwo im letzten Jahrhundert stecken geblieben sind. Und nicht gemerkt haben, dass sich da in den letzten 100 Jahren was weiterentwickelt hat. Also so ähnlich, es gibt auch heute Leute, also ich war kürzlich mal in einem Diakonissenmutterhaus und da wurde ich vorgestellt als der Pfarrer Gerloff aus Palästina. Und da muss ich sagen, also ich habe das mit sehr viel Hochachtung genommen, weil ich nicht Pfarrer bin, um das ganz klar zu sagen. Ja? Und ich hätte fast gesagt, na, ich bin der Johannes Gerloff aus dem Deutschen Reich. Ja? Das wäre dann historisch ungefähr auf derselben Ebene. Aber es soll so Leute geben. Ja? Und das darf man, also müssen Sie auch aufpassen, dass Sie da nicht zu schnell jemandem zu viel politische Kompetenz unterstellen, wenn Sie den dann gleich angreifen und sagen, vielleicht muss man da Leute auch liebevoll darauf hinweisen, dass sich einfach in den letzten 70 Jahren was getan hat.